So many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like things I could tell you. Oh, you don't know the half of it.
Es gäbe noch so viele Geschichten zu erzählen, aber es bliebe zu wenig Zeit und wir würden nicht mal die Hälfte davon kennen, sagte er 1999. Jetzt ist es zu spät, um von ihm persönlich noch weitere Storys erzählt zu bekommen. Und doch, die Archive werden sicher noch so manchen Schatz bergen. Als die Meldungen am frühen Morgen des 11. Januar eintrafen, dachte so mancher, wie geschmacklos, mit so etwas macht man keine Scherze. So mancher wollte es einfach nicht glauben, nicht wahrhaben, dass David Bowie tatsächlich gestorben sein soll. Schließlich war er doch einer der wenigen Unsterblichen des Pop und das wird er auch bleiben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Hommage an eine der herausragenden Persönlichkeiten der Popgeschichte, eine der ganz großen Künstler, Sänger, Songschreiber, Musiker, der zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag einem schweren Krebsleiden erlag. Zitat: Bowies vielfältige Projekte sind nicht an gängigen Popstandards zu messen. Seine Arbeiten weisen ein hohes intellektuelles Niveau und zwangsläufig ein überdurchschnittliches Einfühlungsvermögen auf. Bowie ist nicht allein durch die Qualität seiner Musik oder sein mimisches Talent zum Idol geworden, sondern aus der Summe seiner Persönlichkeit. Zitat Ende. Dies schrieb der Bowie-Biograf Uwe Wohlmacher schon im Jahre 1984. Unmittelbar nach Bekanntwerden von David Bowies Tod setzte eine Medienresonanz ein in kaum zuvor bekanntem Ausmaß. Auf allen Nachrichtenkanälen war sein Tod ein groß herausgestelltes Thema. Radio- und TV-Sender änderten ihr Programm. Auf den Titelseiten der Zeitungen sah man große Fotos von ihm. In allen Printmedien erschienen Nachrufe, Würdigungen, Kommentare, oftmals gar mehrseitig. Der Schock war groß, kaum jemand wusste oder ahnte etwas von Bowies schwerer Krebserkrankung. Entsprechend war auch die Betroffenheit und Anteilnahme sehr groß. Viele der wirklich glaubhaften Reaktionen, in denen sich Erschütterung und Trauer ausdrückten, kamen nicht nur aus Musiker- und Künstlerkreisen und von seinen Anhängern, sondern auch von Politikern, Wirtschaftsleuten, Wissenschaftlern und so weiter. Sichtbar wurde, dass David Bowie und seine Kunst in fast allen Gesellschaftsschichten Widerhall gefunden und Spuren hinterlassen hat. Weltweit zollten Tausende von Bowie-Fans dem verstorbenen Idol ihren Tribut. An seinem Geburtsort London und an seinem Wohnort New York, wo er starb, versammelten sich zahlreiche Fans, legten Blumen nieder, sangen seine Lieder und brachten zum Ausdruck, was Bowie und seine Musik für sie bedeutet. In Berlin, wo Bowie in den späten 70er Jahren zwei Jahre lang lebte, gründete sich eine Initiative, die sich für eine David-Bowie-Straße in Berlin einsetzen will. In New York wurde ein Konzert zu Ehren von David Bowie in der dortigen Carnegie Hall angekündigt. Dieses In-Memoriam-Konzert, zu dem sich viel Pop-Prominenz angekündigt hat und das im März stattfinden wird, ist bereits ausverkauft. Zwei Tage vor seinem Tod erschien das letzte Bowie-Album Black Star, das allgemein hochgelobt wird. I'm dying to, I'm trying to, it's all gone wrong, but on and on, the bitter nerve is never enough, I'm falling down. So heißt es im dramatisch aufbereiteten, opulent mit Streichern und großen Background-Vocals arrangierten Song Dollar Days aus dem neuen Album. Ganz leise hört man zu Beginn das Geräusch einer Hand, die in einem Buch blättert. Welches weitere Kapitel in der Popgeschichte hätte Bowie noch aufschlagen können? Thank you.
rich girl, suffer me. I've got no enemies. I'm walking down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths gone now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to.
Nach dem großen, emotional dramatischen Crescendo dieses Songs Dollar Days schließen sich irritierenderweise noch ein paar Takte seelenloses Rhythmusgeratter aus der elektronischen Drum Machine an. Und man ist schon wieder versucht zu interpretieren, zu deuten, was der Meister damit sagen wollte. Denn durch seinen Tod wurde klar, dass Bowie sein letztes Album Black Star bewusst als Abschied konzipiert hatte. Es sei als sein letztes Geschenk an die Welt zu verstehen, wie es der Bowie-Produzent und langjährige Vertraute Tony Visconti ausdrückte. Mit ganz anderen Augen sieht man nun Bowies letzte Videos, mit ganz anderen Ohren hört man nun seine letzten Songs, die so verstörend und schwer fassbar sind, wie ein Rezensent schrieb, schon wieder so anders, schon wieder genial. Was für ein Abgang, aufgenommen, wie wir jetzt wissen, in Erwartung des nahenden Todes. Schaue nach oben, ich bin im Himmel. So heißt es im Text des Bowie-Songs Lazarus, Lazarus, der zu den beeindruckendsten des Albums zählt und dessen Video am Tag seines 69. Geburtstages veröffentlicht wurde. So hatte es Bowie selbst geplant. Sein wie immer kunstvoll inszeniertes Video zum Song war schon erschreckend, als man noch nichts von Bowies schwerer Krankheit und seinem Tod wusste. Jetzt, wo man seinen Krebstod unwiderruflich zur Kenntnis nehmen musste, wirkt die gespenstische Videoinszenierung wie ein Menetekel und eine schwer verkraftbare Leidensgeschichte. Im Video sieht man Bowie in einem weißen Leinenhemd als Schwerkranken in einem Spitalbett liegend, wie er sich mühsam aufrichtet, den Kopf bandagiert und mit schraubenähnlichen Knöpfen anstelle der Augen. Bowie ist Lazarus. Am Ende verschwindet er in einem dunklen Schrank. Tröstend mag sein, dass der Titel Lazarus, wie man weiß, sich auf die gleichnamige biblische Figur bezieht, die an einer Krankheit stirbt und 4 Tage nach dem Tod durch Jesus wieder auferweckt wurde. Man kann das verstehen als ein hoffnungsvolles Statement, dass Bowie natürlich in seiner Musik weiterleben wird.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Mit harten Akzenten schlägt die E-Gitarre immer wieder in die geheimnisvolle, aber ruhige, fast kontemplative Stimmung der Schlussphase hinein. Just like that bluebird, oh, I'll be free. Ain't that just like me? This way or no way, singt Bowie. Einer wie er, der lässt sich kein Requiem schreiben, der schreibt es sich selbst. So heißt es in einem Nachruf der Süddeutschen über diesen Song Lazarus aus dem Abschiedsalbum Black Star von David Bowie, eingespielt mit einer bis dato wenig bekannten New Yorker Jazzband. Aber typischer Jazz ist das natürlich nicht, was David Bowie in seinem letzten Großwerk musikalisch da zusammenbrachte. Auch nicht mal Jazzrock lässt sich diese Musik titulieren, vielleicht eher schon Fusion, weil hier wirklich fusioniert wird. Jazz mit Pop, Progrock mit Elektronik und Hip-Hop-Beats. Doch alles verbunden, verschmolzen, verknüpft von Bowies eigenem musikalischem Charakter. Wobei die Prämisse lautete, alles nur keinen altbackenen Rock'n'Roll. Der Song Lazarus ist übrigens auch das Titelstück des gleichnamigen Off-Broadway-Musicals, das am 7. Dezember 2015 im New York City Theater seine Premiere feiern konnte. Das Musical wurde um verschiedene Songs von David Bowie herum inszeniert, bereits vorhandene, aber auch von Bowie eigens für das Musical neu geschriebene Songs. Die Musical-Handlung knüpft an die Geschichte des berühmten Bowie-Films aus dem Jahre 1976 an, The Man Who Fell to Earth. Bowie habe noch auf dem Sterbebett wie ein Löwe gekämpft und an der Fertigstellung des Musicals mitgearbeitet, sagte der belgische Regisseur des Musicals, Ivo van Hove. Schon bei der Premiere sei es Bowie sehr schlecht gegangen, dennoch habe er sie nicht absagen wollen. Danach schrieben die Zeitungen, er habe so gut und gesund ausgesehen, sagte der Regisseur in einem Interview mit NTV. Aber hinter der Bühne brach er zusammen, da wusste ich, dass ich ihn wahrscheinlich zum letzten Mal gesehen habe. Laut Van Hove lebte Bowie nur noch für seine beiden letzten Projekte, das Musical und sein Abschiedsalbum Black Star, sowie natürlich für seine Familie, seine Frau und seine beiden Kinder. Wo wird er jetzt sein? Where Are We Now? War, nach fast 10 Jahren Sendepause, die erste Single aus Bowies Comeback-Album The Next Day, die am 8. Januar 2013, Bowies 66. Geburtstag, veröffentlicht wurde. Der Text des melodiösen und elegischen Songs handelt von Bowies Berliner Zeit, ist aber, wie ein Kritiker schrieb, mehr als eine melancholische Rückschau. Es ginge darum, die Fesseln der Zeit zu sprengen und den Augenblick Ewigkeit werden zu lassen. Also ganz großer Pop.
Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know. Twenty thousand people. Prospers and broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Where are we now?
Bowie singt vom Potsdamer Platz, vom Dschungel, einem Szeneclub in der Nürnberger Straße, in dem er saß, A Man Lost in Time. Er singt von KDW und der Bösebrücke am Prenzlauer Berg. David Bowie lebte, wie man weiß, von 1976 bis 1978 in Berlin. Gemeinsam mit Iggy Pop bewohnte er eine 7-Zimmer-Altbauwohnung. Teilweise wohnten sie auch in 2 nebeneinander liegenden Wohnungen mit schwarz gestrichenen Wänden in der Hauptstraße Nummer 155 im damaligen Westberliner Stadtteil Schöneberg. In dieser Zeit entstand Bowies berühmte Berlin-Trilogie mit den Alben Low und Heroes von 1977 und Lodger von 1979. Über diese Zeit erzählte David Bowie am 23. August 1999 während seines Konzerts innerhalb der Reihe VH1 Storytellers. Erst im Juni 2009 erschien der Konzertmitschnitt, aus dem nun gleich ein Ausschnitt zu hören sein wird. In seiner launigen Ansage erzählte David Bowie das Folgende, das ich vorab kurz übersetze. Iggy Pop und ich, wir waren zwei böse Jungs. Wir gingen nach Berlin, um zu lernen, wie man anständig wird. Oh, habe ich das im Reiseprospekt gelesen, sagte Bowie ironisch, worauf das Publikum lacht. Und David Bowie sagt, das ist ja so sehr noch 20. Jahrhundert, wenn ein Werbe-Commercial beklatscht wird. Ich erinnere mich an einen Morgen nach einer speziellen langen Nacht, als wir uns in einem Café trafen, das wir häufiger besuchten, und wir unterhielten uns über das, was wir am Abend zuvor erlebt hatten. Und Iggy, Bowie sprach hier von Jim, denn der bürgerliche Rufname von Iggy Pop war Jim, Iggy erzählte von einem außergewöhnlichen Event. Er sagte, er sei in einem Punkclub gewesen, wo man eine Party aus Anlass des Jahrestags der Errichtung der Berliner Mauer gegeben habe. Und in diesem Club sei eine Nachbildung der Berliner Mauer errichtet worden. Und genau um Mitternacht seien 50 wilde Punks auf diese Mauer losgegangen und hätten die Mauer mit ihren Zähnen in Stücke gerissen und mit Fäusten demoliert. Doch erst was danach passierte, habe ihn am meisten mitgenommen. Nach der wütenden Zertrümmerung der Mauerattrappe hätten vereinzelt kleinere Gruppen in den Ecken gestanden und einzelne Punks hätten bitterlich geweint. Und das sei ein sehr bewegendes Ereignis gewesen und daran würde er sich erinnern, wenn er an seine Zeit in Berlin denken würde. Und um diese Zeit herum habe er gemeinsam mit Jim alias Iggy Pop einen Song geschrieben. Und dieser Song handele von Invasion und Ausbeutung, sagte David Bowie. Und dann ist die Überraschung groß, welcher Song danach folgt.
Iggy Pop and I were a couple of very naughty boys who went to Berlin to learn how to be good. Or was I watching the Travel Channel? Can't remember. Oh, it's so 20th century when a commercial gets a round of applause. Well, I remember one morning after a particularly mischievous night out, we both met up at a coffee bar that we used to frequent and discussed the doings of the night before. And Iggy, or Jim, related most extraordinary events. He said that he'd been to a punk club. It was the anniversary of the building of the wall, that you must remember. And he went to a punk club that were holding an anniversary party. And they'd built an entirely accurate replica of the Berlin Wall. And at the stroke of midnight, 50 savage, demented punks leapt on this wall and tore it to pieces with their mouths and teeth and fists. But he said it was the aftermath that was the most affecting, because there were, after all this had happened, they demolished the wall, there were small groups of them standing around in the corners, pitifully crying, tears streaming down their faces. I thought that was an incredibly moving thing and a real memory of Berlin, the Berlin that I knew at the time anyway. This is a song that I wrote with Jim at around that time. And I guess this one is also sort of about invasion and exploitation. Take it away, Mike. Just a wreck without my little China girl. I hear her heart beating. It's loud as thunder. I saw the stars crashing. Without my
Wenig bekannt ist, dass der Superhit China Girl von Bowie und Iggy Pop gemeinsam während ihrer Berliner Zeit geschrieben wurde. Iggy Pop war es, der den Song als erster auf seinem Album The Idiot von 1977 veröffentlichte. David Bowie hatte das Album produziert. Erst 1983 erschien dann auch David Bowies Version auf seinem Hitalbum Let's Dance, mit dem er im Mainstream endlich angekommen war und unglaublich erfolgreich wurde. Später sprach er über diese Zeit als seinen Ausverkauf und seine schlimmste Phase des kreativen Stillstands. Die Mixtur aus Pop, Rhythm and Blues und Disco funktionierte auch live hervorragend, wie es sich auf der Serious Moonlight Tour beweisen sollte, die innerhalb von 7 Monaten durch 15 Länder und 59 Städte führen sollte und etwa 30 Millionen Dollar einbrachte. Bowie war auf dem Zenit seiner kommerziellen Karriere angelangt. Ich erinnere mich noch gut, dass ich Bowie und Band während dieser Tour am 24. Juni 1983 live in einem Fußballstadion erlebt hatte und damals sehr skeptisch die Mainstream- und Disco-Richtung des Let's Dance-Albums beurteilte. Aber die ungemein positive Stimmung im Stadion an diesem schönen Sommerabend, die glücklichen Gesichter im ausgelassen tanzenden Publikum um mich herum, wirkten auf den miesepetrigen Kritiker in mir absolut ansteckend, sodass auch ich diesen Abend letztlich genießen konnte. Bowie und Band lieferten den 15.000 Stadionbesuchern ein perfektes Pop-Entertainment. Jahre später präsentierte sich der Disco-Vortänzer und Stadion-Entertainer als Realist. Das Rollenspiel schien zu Ende. Er war als grell geschminktes androgynes Zwitterwesen mit Boa und hochhackigen Plateauschuhen durch den Glamrock der frühen 70er Jahre gestapft. Er hatte sich als extraterrestrischer Alien inszeniert, als Edelpunk, als nobler Snob im Marsanzug, als Existenzialist und Nihilist, als Crooner und als Avantgardist und so weiter. Wandlungsfähigkeit war sein künstlerisches Prinzip. Er war der Major Tom des Pop-Universums, war Ziggy Stardust und The Thin White Duke. Doch 2003 war er in der Realität angekommen. Jedenfalls war dies der Titel seines damaligen Albums und das Leitmotiv der damaligen Tournee, Reality. Und er stellte sich auch der Wirklichkeit auf seine Weise. Im kryptischen Text des Songs Fall Dog Bumps the Moon aus dem Album Reality finden sich die folgenden Zeilen, die heute schon fast wieder aktuell klingen. Es gibt immer eine Moral und irgendjemanden zu hassen. Diese schwärzesten Jahre, sie haben keinen Klang, keine Kontur, keine Tiefe, keinen Untergrund. Der Teufel auf dem Marktplatz, der Teufel in deinem blutenden Gesicht. Selten gab es bei David Bowie so viele politische Anspielungen und Bezüge wie in diesem Song Fall Dog Bumps the Moon aus dem Album Reality von 2003. Ein Song, der damals als offene Kritik an der Bush-Regierung und am Irakkrieg verstanden wurde. Bowie selbst sagte dazu in einem Zeitungsinterview, er würde in diesem Song seine Bedenken anmelden in Bezug auf den militärisch-industriellen Komplex in den USA mit seinen undurchsichtigen Verbindungen und den weitreichenden Konsequenzen, die sich für uns alle daraus ergeben würden. Die meisten Songs des Bowie-Albums Reality von 2003 reflektierten das verwundete Lebensgefühl in New York City nach den Anschlägen vom 11. September 2001, ohne allerdings konkrete politische Statements abzugeben. Es ging nur um atmosphärische Eindrücke, wie Bowie selbst sagte.
I'm an impressionistic writer. I don't write too much in terms of a straightforward linear way. A lot of what I write about is more like the impression of a situation or the impression of a person. So there's no through line on this album. I mean, when you listen to the totality of listening to the album, I think gives a good indication of what it's been like to live in New York over this last 6 months or so. But it's not exacting in that way. There's not specific incidents mentioned throughout the album. So it is an atmosphere more than anything else.
Ich bin ein impressionistischer Autor, sagte David Bowie in diesem Interview von 2003. Ich schreibe nicht im Sinne einer geradlinigen Geschichte, sondern lieber über Eindrücke, die eine Situation oder Person hinterlassen. Das Album erzählt keine durchgehende Geschichte, aber wenn man es als Ganzes hört, gibt es einen guten Eindruck vom Leben in New York während der letzten 6 Monate, obwohl das gar nicht mein Anspruch ist. Das Album erwähnt kein besonderes Ereignis. Es geht mehr um die Atmosphäre, sagte David Bowie. Noch deutlich atmosphärischer als das rockbetonte Album Reality war das Vorläuferalbum Heathen angelegt. Zu den origineller arrangierten Songs dieses Albums zählt 5:15, The Angels Have Gone. Jeder zweite Satz des Textes beginnt mit der Uhrzeitangabe 5:15 und schildert danach, was geschah um diese Zeit. Von ganz Konkretem und Banalem, dass der Zug Verspätung hatte, bis zu Metaphysischem, dass Engel immer gegangen seien, schon sein ganzes Leben lang. Der Schlagzeugrhythmus ist ebenso variabel wie kraftvoll konstruiert und gibt der Grundmelancholie des Songs und dem fast opernhaften Gestus des Refrains einen kontrastvollen Drive. Wie so häufig bei Bowie baut sich auch dieser Song erst allmählich klangatmosphärisch auf.
I'm changing trains, this little town let me down. This foreign rain brings me down. 5:15, train overdue, angels have gone, no ticket. I'm jumping tracks, I'm changing time. We never talk anymore. Forever I will adore you.
Five-Fifteen, The Angels Have Gone. Das ist ein gespürvoll gestalteter, fein arrangierter, in der Grundstimmung melancholischer Song über Verlust und Sehnsucht, enthalten im 23. Bowie-Album Heathen von 2002. Bei diesem Album hatte David Bowie musikalisch auch als Instrumentalist sehr viel selbst beigetragen. Er spielte Keyboards, Gitarre, Saxophon und Stylophon, ein Mini-Keyboard für besondere Klangeffekte. Sein Hauptpartner im Studio war der Produzent und Musiker Tony Visconti, der schon zuvor einige der klassischen Bowie-Alben produziert hatte, zuletzt das Album Scary Monsters von 1980. Tony Visconti war zuvor schon ein enger Freund und Vertrauter von David Bowie gewesen, fiel aber bei dem mitunter hypersensiblen Bowie in Ungnade, weil Visconti in einem Interview Privates, wenn auch Harmloses, über Bowie gesagt hatte. Doch in den Folgejahren nach dem Album Heathen sollte die Verbindung und musikalische Zusammenarbeit wieder sehr eng werden. In den letzten Jahren, als Bowie keine Interviews mehr gab, war Tony Visconti sein Sprachrohr nach außen. Alles, was man über Bowie in den letzten Wochen und Tagen hören konnte, stammte von Tony Visconti. So etwa auch sein viel zitierter Satz: David Bowies Tod war nichts anderes als sein Leben, ein Kunstwerk. Über das intensive Arbeitsverhältnis zwischen ihm und Tony Visconti sagte Bowie in einem seiner letzten Interviews:
It's something I don't question because I don't really understand how it works. I just know it does. I mean, every time we go into the studio together, we produce something good. It really is quite alarming, yet. And I'm not quite sure why. I really don't. One thing I do know about Tony is that he's not at all judgmental, and that for an artist is very, very, very useful. I don't feel a fool if I say I want to play a guitar line or put a piano part down or a keyboard thing. I don't feel as though I'm being judged. I'm not the greatest musician in the world, and sometimes you'll have a producer who will listen to what you want to do and then say, okay, well, we'll get a musician in to do it, you know, or that kind of feeling anyway. And you kind of get really intimidated by that and stop kind of contributing ideas and think, he won't like that. But with Visconti, he's very open to all my ideas as a musician, which is great. Maybe, I mean, that's part of it, I think. But I think we just get on. I think we just think very similarly musically, Visconti and I. We both like the same kinds of records, I remember from when we were both teenagers. We both have very similar tastes in the kinds of bands we like to.
Das ist etwas, das ich nicht hinterfrage, weil ich selbst nicht weiß, was da passiert. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn wir ins Studio gehen, etwas Gutes dabei herauskommt. Das ist fast schon beängstigend und ich weiß wirklich nicht, warum. Was ich aber über Tony weiß, ist, dass er überhaupt nicht wertend ist. Das hilft einem als Künstler sehr. Ich komme mir nicht wie ein Idiot vor, wenn ich eine Melodie auf der Gitarre, einen Klavierpart oder etwas auf dem Keyboard selbst spielen möchte. Ich bin nun mal nicht der beste Musiker der Welt. Manche Produzenten hören sich das an und sagen dann, okay, aber lass uns das mal von einem richtigen Musiker einspielen. Das schüchtert einen ein und verhindert, dass man künftig Ideen beisteuert, weil man sich fragt, ob der Produzent sie wohl mögen würde. Aber Visconti ist meinen musikalischen Ideen gegenüber immer völlig aufgeschlossen. Was großartig ist, ich glaube, wir denken musikalisch sehr ähnlich. Wir mochten schon als Teenager dieselben Schallplatten und dieselben Bands, sagte David Bowie. Das Album Dark Star muss die letzte Zusammenarbeit zwischen ihm und Tony Visconti bleiben. Bowies brüchige, von der Krankheit gezeichnete Stimme hat Visconti in einen künstlichen, mysteriösen Heilraum gestellt, was auch im gleich folgenden Song Girl Loves Me zu hören ist. Der seltsame Text dieses von einem machtvollen Schlagzeugbeat dominierten Songs verwendet Ausdrücke eines inzwischen ausgestorbenen Slangs, den die Schwulenbewegung im London der 60er Jahre kultivierte, genannt Polari, wie man der aktuellen Ausgabe des Rolling Stone entnehmen kann. Der Text würde auch ein paar Passagen aus A Clockwork Orange zitieren, ergänzte Tony Visconti. Der Text handelt offenbar von einem in die Jahre gekommenen Zeitgenossen, der, Zitat, Mühe hat, sich an Details und an die Kleinigkeiten zu erinnern, die einer Liebe erst Gewicht verleihen. Stattdessen Bilderfetzen eines ruhelosen Geistes. Where the fuck did Monday go? Das ist die einzige Zeile, die man wirklich verstehen kann, neben Girl Don't Speak und der Titelzeile Girl Loves Me.
Gina's old sound so titty up this mouth check, say.
Girl Loves Me, einem der textlich kryptischen Songs aus David Bowies Abschiedsalbum Black Star, geht Teil 1 der David Bowie Hommage im Kramladen von der Mitvolker Rebell zu Ende.